Heute wieder ein Podcast für Eilige von Töne und Temperamente. Wow, das ist nun bereits unser 50. Podcast. Doch das nur so by the way. Und weil ich mit einem Pianisten verheiratet bin, Musik unser Leben lenkt und auch beschwingt, heute ein Podcast zum Thema Pianisten, ihre Kunst, ihr Wirken und Sein. Am heutigen Tag wurden die Preisträger des 19. Internationalen Chopin-Wettbewerbs bekannt gegeben. Eines Wettbewerbs, der einer der ältesten und angesehensten Musikwettbewerbe der Welt ist. Der Chopin-Wettbewerb ist Polens wichtigstes Musikereignis und die Ausgabe 2025 fällt mit dem 100. Jahrestag des Wettbewerbes zusammen. Nur alle 5 Jahre findet der Wettbewerb statt, wobei der Wettbewerb des Jahres 2020 wegen der Covid-Pandemie um ein Jahr, also ins Jahr 2021, verschoben wurde. Seine Bedeutung liegt in der Förderung junger Talente. Pianistinnen und Pianisten im Alter zwischen 16 und 30 Jahren können sich hier international etablieren. Und zu den Siegern der vergangenen Jahre gehörten unter anderem Maurizio Pollini, Martha Argerich und Christian Zimmermann. Dieses Jahr hat die Olympiade der Klavierwelt, wie der Wettbewerb auch genannt wird, der US-Amerikaner Eric Liu gewonnen. An dieser Stelle sei ihm herzlich gratuliert. Mit diesem Sieg stehen ihm nun viele Türen offen. Möge ihm sein weiterer pianistischer Lebensweg gelingen und er viel Freude und Erfolg, was immer wir auch darunter verstehen, am Musizieren und Konzertieren haben. Pianisten spielen eine bemerkenswerte Rolle in unserem kulturellen Leben. Zum einen gibt es die Superstars wie Lang Lang, Daniel Trifonov, Christian Zimmermann, Martha Argerich, Igor Levit, Hélène Grimont, Yuya Wang, Maria Joao Pirsch, um nur einige zu nennen. Man könnte sie auch Kassenmagneten nennen. Und zum anderen die Pianisten aus der zweiten Reihe, die auch eine beachtliche, wenn auch bedeutend kleinere Anhängerschaft haben. Aufzeichnungen auf CDs, DVDs oder bei Streaming-Portalen steigern und verstärken unsere Teilnahme an der Tätigkeit der Pianisten. Vielleicht rufen diese sogar Erinnerungen an tatsächliche Konzerte wach, die wir live erleben durften, mit dem Husten und Applaudieren der Zuschauer. Konzerte, bei denen wir die Pianisten in Aktion am Flügel gesehen haben. Wie sie spielen, wie sie leiden, wie sie mit der Musik interagieren. Warum suchen wir diese Erlebnisse? Warum sind wir an Pianisten interessiert? Sind sie doch ein Produkt der europäischen Kultur des 19. Jahrhunderts? Und weiter, was macht Pianisten interessant, groß, außergewöhnlich? Wie können wir charakterisieren, was den bedeutenden Pianisten für uns ausmacht? Was uns an ihm fesselt, was ihn uns nach Jahren noch ins Gedächtnis ruft. Thank you. Eigentlich spielen Pianisten ja weniger neue Musikstücke und sie treten auch immer noch am liebsten in öffentlichen Konzertsälen auf, wohin die Musik im 19. Jahrhundert über die Familien, den Adel und den Hof gelangt ist. Doch darf man sich als Nicht-Pianist bewusst sein, dass Sie, also die Pianisten, sich diese Stücke erarbeitet haben und diese mitunter auch außergewöhnlich gut darbieten. Sie verzaubern Ihr Publikum. Und gleichwohl sind alle Pianisten bestrebt, sich zu unterscheiden, einen Eindruck zu hinterlassen, eine besondere ästhetische und soziale Wirkung auszuüben. Das nennen wir dann die Persönlichkeit eines Pianisten. Doch das Bestreben des Pianisten, anders zu klingen, wird durch den Umstand vereitelt, dass das Publikum ein sehr hohes Niveau an technischem Vermögen als selbstverständlich voraussetzt. Man geht davon aus, dass Pianisten ihr Handwerk perfekt beherrschen und die Etüden, zum Beispiel von Chopin oder Liszt, fehlerlos bewältigen. Daher müssen Pianisten so etwas Ähnliches wie Spezialeffekte bemühen, um ihre künstlerische Identität herzustellen und zu wahren. Und im Idealfall sollte ein Zuhörer in der Lage sein, Klang, Stil und Manier eines bestimmten Pianisten zu erkennen und eben nicht mit anderen Pianisten zu verwechseln. Trotzdem sind Ähnlichkeiten und Vergleich wichtig für die Kontur. Deshalb wird auch von Pianistenschulen, Schülern des einen oder anderen Stils, Ähnlichkeiten zwischen diesen und jenem, zum Beispiel Chopin oder Beethoven, Spezialisten gesprochen. Und dann kommt noch dazu, dass das Publikum auf die Zusammenstellung eines Programms hofft, das den Anschein hat, etwas zu sagen. Also, dass bestimmte Aspekte der Klavierliteratur oder Interpretation auf unerwartete Weise beleuchtet. Einige Programme sind in der Tat interessant, weil sie den Zuhörern eine Erzählung bieten. Diese kann konventionell sein, indem sie sich chronologisch von Bach über Mozart, Beethoven, die Romantiker bis zu den Modernen bewegt. Oder ein Programm kann auch eine innere Erzählung besitzen, die sich an der Entfaltung von Formen, wie zum Beispiel Sonaten, Variationen und Fantasien und dann auch Tonarten oder Stilen orientiert. Und natürlich ist es der Pianist, der die Erzählung zum Leben erweckt, ihre Stränge zusammenführt und ihre wichtigen Punkte unterstreicht. Und gleichzeitig ist die Welt der Pianisten eine merkwürdige Mischung aus Kultur und Geschäft. Und die Musikwettbewerbe, die ins Leben gerufen werden, um Musikkarrieren auf den Weg zu bringen, haben zur Spezialisierung beigetragen. Hinzu kommt, dass die meisten dieser Wettbewerbe von einer seltsamen Mischung aus Philanthropen, Musikern und Konzertveranstaltern geleitet werden. Star-Pianisten verlangen hohe Gagen und wenn sich dazu noch Einnahmen aus ihren Schallplatteneinnahmen gesellen, kann ein stattliches Vermögen zusammenkommen. Einige Pianisten profitieren offenbar vom System. Ihr Erfolg kann ihnen dann gestatten, weniger oft zu spielen oder neue und auch riskantere Stücke einzustudieren. Und die Stars bemühen sich natürlich, ihre Position zu verteidigen. Und in der zweiten Reihe kämpft man verzweifelt um die nächste Sprosse der Erfolgsleiter oder im schlimmeren Fall um den Abstieg, schlimmsten Fall ums Überleben. All das trägt wenig zur Freude des Massenpublikums bei, wohl aber profitieren Veranstalter, Agenten und Medien erheblich davon. Ja, es besteht wenig Hoffnung, dass sich Komponisten, ausführende Künstler und auch Zuhörer ohne die Ablenkung von Schallplattenverträgen und Wettbewerbspreisen eines Tages wieder zu einer wirklichen Gemeinschaft zusammenschließen werden. Jener Art von Gemeinschaft, für welche die Bach-Familie seit jeher als nachahmenswertes Vorbild gilt. Ebenso unwahrscheinlich ist, dass das Publikum seine Schwäche für Medienrummel und Kommerz verlieren wird. Doch es gibt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Klavierwelt Anzeichen dafür, dass viele Menschen das Bedürfnis verspüren, wieder Verbindung zwischen dem Klavierspiel und anderen menschlichen Tätigkeiten zu knüpfen, damit die Virtuosität der Superpianisten durch etwas Interessantes ergänzt, erweitert, verändert, vielleicht sogar auch ersetzt wird. Wie ich zu diesem Gedanken komme? Nun, es gibt nichts, was weniger anregend ist als ein Pianist, dessen einzige Sorge Perfektion ist. Perfektion jeder Art, die uns ausrufen lässt, was für ein vollkommenes Spiel. Und das Streben nach Preisen fördert sicherlich eine Ästhetik der Vollendung. Genauso wie der Wunsch, die Interpretation von allem, bis natürlich auf die sinnverwirrende Fingerfertigkeit des Pianisten, zu befreien. Mit anderen Worten, wenn ein Klavierspiel so vollendet erscheint, dass es nur noch um sich selbst kreist, dann hält es den Zuhörer auf Abstand und isoliert den Pianisten in jener sterilen Umgebung, die den Profis vorbehalten ist. Doch soll der Pianist das Publikum wirklich entfremden und auf Distanz halten? Nach meinem Verständnis vermittelt der klavierspielende Interpret zwischen Komponist und Zuhörer. Wenn Interpreten und Zuhörer dabei in die Erfahrungen und Prozesse der Interpretation einbeziehen, dann entführen sie uns. Dabei geht es keinesfalls darum, dass der Interpret unseren Erwartungen entspricht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, dass der Interpret Erwartungen weckt, eine Begegnung mit unserer Erinnerung ermöglicht, die sich nur jetzt und dort vorn auf der Bühne in einer auf diese Weise dargebotenen Musik ausdrücken lässt. Der Kunst des Pianisten wohnt ein unwiderstehlicher Zauber inne. Wäre da nicht die fast hörbare Mischung aus Hingabe und Geld, die Atmosphäre des Konzertsaals auch mitbestimmt? Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren. Denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!